Ja, ich fange mal bei euch an. Ihr könnt mir doch sicherlich die, oder einige, oder einer oder eine, kann mir bestimmt die Jahreslosung für das neue Jahr 09 sagen, ohne zu gucken irgendwo. Genau, das hast du vorhin schon gebetet, ne? Das, ja, die hast du auch schon als Poster mitgebracht heute, das ist super. Ja, kann mir denn jemand anders auch sagen, wo das steht?
Lukas 27, 18.
Umgekehrt, ne? 18, 27, genau. Und kann mir jetzt noch jemand anders sagen, was da in was für einem Zusammenhang Jesus das sagt? Wir haben ja auch zur Verse irgendwo auf dem... Der Reiche, ihr seid ja super, ja. Der reiche Jüngling wird er oft genannt. Hier bei Lukas wird keine Auskunft gegeben über das Alter. Also, Lukas 18, Vers 27, da spricht Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist ein gutes Wort, glaube ich, für ein neues Jahr. Und ich habe gestaunt, als ich den Textzusammenhang gelesen habe, als ich morgen mal geguckt habe, wo steht denn das, was ist denn das für eine Geschichte, wo sagt Jesus das? Und ich dachte so in der Zeit von Finanzkrisen und dergleichen, ganz spannender Kontext. Ich lese mal ab Vers 18, also Lukas 18, 18 bis 27, und ich lade euch ein, mitzulesen. Es fragte ihn, also Jesus, ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen, die das hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Amen. Amen. Also, hier steht ein Einzelner vor Jesus zunächst mal und der fragt ihn nach dem richtigen Weg. Ist eigentlich eine tolle Ausgangslage, aber... Wir haben eben gerade gehört, die Sache endet dann nicht so großartig. Dieser Mensch, der da kommt und fragt, ein Oberer, also irgendein Mensch der Führungselite, der überlegt sich das doch nochmal anders. Ich möchte im Kern wirklich über diese Jahreslosung sprechen, über den Vers 27 und jetzt nicht in aller Ausführlichkeit die Geschichte hier von dem reichen Mann auseinanderklamüsern, auch mit einer gewissen Ausführlichkeit schon, aber auch, es lohnt sich auch nochmal ausführlich über das Thema Geld im Einzelnen zu reden, das will ich heute auch nicht tun, das mache ich auch ein andermal, aber... weil ich bei dem letzten Vers noch ankommen möchte. Aber ich möchte doch vorne anfangen bei dem Beispiel des Reichen. Das ist mein erster Punkt. Gut ist nicht gut genug. Gut ist nicht gut genug. Man kann ja fragen, was ist denn eigentlich das Problem bei dieser Begegnung zwischen Jesus und diesem Mann, der immerhin sehr positiv auf ihn zukommt. Jesus scheint doch recht kurz angebunden zu sein und auch ziemlich konfrontativ. Das geht bei der Begrüßung los. Niemand ist gut Was nennst du mich gut? Ist ja nicht so nicht so charmant, sage ich mal. Das ist so, wenn du sagst, oh, du siehst aber heute gut aus. Was ich, ach, mit den Haaren und so weiter. So klingt das ein bisschen. Ich glaube, Jesus will mehr sagen. Jesus hat auch nicht einfach einen schlechten Tag. Jesus sagt hier auch nicht, dass er nicht gut wäre. Also das könnte man ja so verstehen, dass das irgendwie ein Missverständnis ist, du hast kein Recht dazu, mich gut zu nennen, denn nur Gott ist gut und nicht ich. Dann kriegen wir ein Problem damit, wer Jesus für uns ist. Man kann das sogar umdrehen, machen manche und sagen, du nennst mich gut, denk dran, dass nur Gott gut ist, überleg mal, wer ich dann bin. So könnte man es ja auch verstehen. Ich glaube, Jesus geht es noch um was anderes. Hier ist jemand, der wahrscheinlich von seinem ganzen Auftreten ziemlich selbstsicher ist. Das ist auch so, dass wie uns dieser Mensch hier begegnet in der Geschichte. Also alles habe ich gehalten von Jugend auf. Kein Problem. Was gibt's noch irgendwas, was ich vergessen habe, Jesus? Was muss ich noch tun? Es ist mir ein geringes, das dann zu tun. Du musst es mir nur sagen. So, das scheint hier die Einstellung zu sein. Und dem sagt Jesus, wovon redest du, wenn du von gut redest? Erinnere dich auch daran, was für ein Maßstab Gott hat. Der ist so weit über unseren menschlichen Maßstäben. Gut ist nicht gut genug. Ob da irgendein Mensch ein guter oder ein nicht so guter Lehrer ist. Ob du ein guter Christ bist, ja, was immer das ist. Ich bin auch kein schlechterer Christ, nur weil ich da nicht ständig in die Kirche renne oder so, ne? Kennt ihr vielleicht. Ob ich ein anständiger Mensch bin oder nicht, das spielt letztlich in Gottes Augen eine untergeordnete Rolle, ihr Lieben. Ja, wir haben so die Tendenz, dass wir gut daran messen, dass man so ein bisschen über dem Durchschnitt ist. Also ich bin immer noch besser als A, B und C. Wenn der allgemeine Pegel sinkt, dann kann ich mir auch leisten, ein bisschen schlechter zu werden, bin immer noch gut dann nach diesem Denken. Ja, ich bin immer noch überdurchschnittlich. Aber daran bemisst sich nicht, was gut ist. Daran bemisst sich vielleicht, was gesellschaftlich eine gewisse Anerkennung findet. Gut bemisst sich an dem einen, der gut ist. Gut bemisst sich an dem einen, der, wenn man sagen, der gut erfunden hat. Das ist Gott allein. Wenn wir davon reden, dass irgendjemand irgendetwas gut ist, dann muss ich das an Gottes Maßstäben messen lassen. Und Gottes Maßstäbe sind wirklich nicht von dieser Welt. Wir werden demnächst mit der Bergpredigt fortfahren und da stoßen wir dann auf den Vers 48 in Matthäus 5. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Da sagt Jesus nämlich, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oh. Also wenn du dachtest, irgendwie halbwegs anständig sein, nicht unangenehm auffallen, an der richtigen Stelle den Bibelvers wissen und damit ist alles geritzt. Gott hat andere Maßstäbe. Und ich nehme hier schon mal vorweg, Gott hat Maßstäbe, die nur Gott selbst erfüllen kann. Und das tut er und das ist die gute Nachricht, weil Jesus gekommen ist. Weil Jesus dieser vollkommene Mensch war. Insofern, was nennst du mich gut, steckt dann schon die Frage drin, hast du denn erkannt, wer ich bin? Aus Jesu Mund. Denn ich bin gekommen, sagt Jesus, um das alles zu tragen, um dein ganzes Versagen, deine Unzulänglichkeit, mindestens in Gottes Augen, finde ich, in deinen eigenen, um die zu tragen und um gerecht zu sein an deiner Stelle und um dir meine Gerechtigkeit zu schenken. Das ist dieses fantastische Geschenk, was uns Jesus macht. Aber so steil steigt er hier nicht ein, sondern er schaut mal, was in diesem Menschen drinsteckt. Jesus weiß schon, was in ihm drinsteckt, aber er will das rauskitzeln. Du kennst die Gebote, sagt Jesus, und zählt ein paar auf, und sein Gegenüber hakt die flugs ab, sagt, ja, kein Problem. Check, check, check. Alles gehalten. Wow. Wenn man guckt, welche Gebote Jesus hier nennt, töten, stehlen und so, kann man sagen, gut, zumindest oberflächlich verstanden, das ist ja irgendwie, das kann man packen, wenn man nicht Gott ist. Also, dass man niemanden umbringt, wenn man eine gewisse Sozialisation hat. So, wenn man nicht die Verschärfung von Jesus sich anguckt oder die Verdeutlichung in der Bergpredigt, sondern das erstmal so buchstäblich nimmt, ich sage, gut, das habe ich auch noch nicht einen anderen Menschen umgebracht, soweit ich weiß. So. Interessant ist, Jesus nennt hier ja nur ein paar Gebote und die spannendsten, die lässt er erstmal aus und die kommen dann sozusagen in der zweiten Runde. Nämlich da, wo Jesus eine Ebene tiefer geht und sagt, ja, eins wäre da noch, wenn du alles andere so gehalten hast, dann habe ich nur noch eine letzte Bitte, verkaufe alles, was du hast und verschenk das an die Armen und dann folge mir und dann ist alles gut. Dahinter steckt die Frage, wie ist das mit dem zehnten Gebot? Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Man kann die zehn Gebote ja als so eine Art, das alte Wort ist Beichtspiegel verwenden, also einfach eine Liste, an der wir uns prüfen können gegenüber Gott. Wo stehe ich denn? Wo, wenn mir das nicht so ganz offensichtlich ist, dass ich irgendwo gesündigt habe, können mich die einzelnen Gebote daran erinnern. Ehebrechen, ist da irgendwas mit meiner Ehe nicht in Ordnung? Wie ist das mit falschem Zeugnis? Und so weiter. Das kann so eine Hilfe sein. Und ich glaube, die Aufstellung ist absichtlich so. Wenn du bis zum 9. Oder bis zum 8. je nach der Zählung durchgekommen bist, dann wird dich Gott spätestens beim letzten Gebot erwischen. Denn da heißt es, du sollst nicht begehren. Da heißt es nicht, du sollst nicht stehlen, also da muss man hingehen, das nehmen, das in die eigene Tasche stecken, du sollst nicht Ehe brechen, in dem wörtlichen Sinn muss man das dann vollziehen. Dann sagt Gott, du sollst nicht begehren. Und da sind wir plötzlich nicht bei einer äußeren Handlung, sondern bei einer Herzenshaltung. Und da ist Jesus hier bei diesem Menschen, hat er genau ins Schwarze getroffen. Weil er nicht nur viel hat, das scheint an und für sich, kommen wir gleich nochmal kurz dazu, kein ganz grundsätzliches Problem zu sein. Es geht hier in der Nähe irgendwo um Zachäus, der bekanntermaßen dann einen erheblichen Teil von seinem Reichtum weggegeben hat, aber durchaus nicht seinen gesamten Reichtum. Der war hinterher durchaus immer noch reich. Aber dieser Mensch hier hat sein Herz daran gehängt und damit ist nicht nur das zehnte Gebot betroffen. Paulus sagte im Kolosserbrief, wir sollen uns abwenden unter anderem von der Habsucht, die Götzendienst ist. Wenn ich mein Herz an materielle Dinge hänge, dann diene ich letztlich anderen Göttern. Dann ist das nicht irgendeine kleine Petitesse, sondern dann hängt mein Herz an etwas, was nicht Gott ist. Und das wird dann zum Gott für mich. Und dann lande ich vom zehnten Gebot plötzlich beim ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und es ist es geht hier nicht um irgendwie darum, dass Eigentum verpflichtet, wie es in unserem Grundgesetz steht, was auch richtig ist, um soziale Verantwortung und so, sondern es geht ganz zentral darum, wie stehe ich denn vor Gott? Und wen stelle ich neben Gott? Ist da noch etwas anderes? Es geht also um die Frage, nicht nur, was ist auf deinem Bankkonto? Das kann dann ein Indiz sein. Sondern es geht darum, wo ist das Herz? Wo ist dein Herz? Und die eigentliche Antwort, ja, welche Frage hatte der Mann gestellt? Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Die eigentliche Antwort gibt Jesus hier am Schluss. Komm und folge mir nach. Das ist der Punkt. Du kannst reich sein wie Bill Gates und alles verschenken, was du hast. Und das wird dir vor Gott nichts nützen. Wenn dein Herz weiter vor Jesus verschlossen ist. Wenn du reich bist wie Bill Gates und dann Jesus dein Herz weich macht, dann wirst du das nicht alles behalten. Das ist die andere Seite. Und dann wirst du auch frei dich von Dingen zu trennen. Übrigens auch, wenn du nicht reich bist wie Bill Gates. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wo ist das Herz? Und Jesus hat hier voll ins Schwarze getroffen. Deshalb spricht er hier das mit dem Besitz an und mit dem Verschenken. Weil das genau der Knackpunkt war bei diesem Mann. An einer anderen Stelle begegnet Jesus einer Frau und sagt zu ihr, nicht verkaufe alles, was du hast. Das wäre vielleicht nicht so viel gewesen. Sondern was sagt er zu dieser Frau in Johannes 4? Geh und hol deinen Mann. Aua. Das war genau der Knackpunkt bei dieser Frau. Weil ihr Lebensstil beim Thema Sexualität und Partnerschaft offensichtlich nicht Gottes Vorstellung entsprach. Und das war ihr Wunderpunkt. Oder einigen hier in Kapitel 18, wo es heißt, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, denen erzählt Jesus dann das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner und erteilt ihnen eine Lektion über Hochmut und Demut. Also, was ist der wunde Punkt, auf den Jesus seinen Finger bei dir legt? Vielleicht gibt es da was, wo du merkst, da bin ich getroffen. Und vielleicht hat das mit Besitz zu tun, vielleicht hat das mit Sex zu tun, vielleicht hat das mit Herabschauen auf andere zu tun, oder vielleicht ist es ganz was anderes. Und Jesus ist so gnädig, ja, wir haben gesagt, voller Gnade und Wahrheit. Das sehen wir hier in Aktion. Er ist voller Wahrheit. Verkauf deinen Besitz, bumm, genau ins Schwarze getroffen, genau das, was diesen Menschen gefangen gehalten hat. Hol deinen Mann. Nicht sehr seelsorgerlich sensibel könnte es sein, ich habe den Eindruck, du könntest ein Problem in deinen Beziehungen haben. Nein, ganz knallhart. Aber es ist voller Gnade. Denn er verurteilt diese Frau nicht. Und er verurteilt auch diesen reichen Mann nicht. Der Mann verurteilt sich letztlich selber, indem er das Angebot von Jesus ablehnt. Aber im Markus-Evangelium, in der Parallelstelle heißt es, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Also voller Gnade und voller Wahrheit begegnet Jesus dir. Und wenn er dann seinen Finger auf wunde Punkte bei dir legt, dann macht er das eben nicht, um drin rumzustochern, um dich fertig zu machen, sondern weil er dich da rausholen will. Weil er dich in eine wirklich lebensspendende Beziehung hineinbringen will. Oder in dieser Beziehung weiterbringen will, da wo du irgendwo stecken geblieben bist. So ist Jesus voller Gnade und Wahrheit. Und die Aufforderung, um die es hier geht, folge mir nach. Dieser reiche Mann scheint das dann nicht zu tun. Hier heißt es nur, er wurde traurig. In einem Paralleltext heißt es, er ging traurig davon. Das ist hier wohl auch eingeschlossen. Und Jesus sagt jetzt einiges noch zum Thema Reichtum. Und das ist sozusagen der Vorspann dann zu dieser Jahreslosung. Und so ist das bei der Lutherbibel ist dieser ganze Abschnitt überschrieben, die Gefahr des Reichtums. Es geht tiefer als das, aber das ist hier erstmal das Thema. Ich möchte diesen Teil mal übertiteln, eigentlich unmöglich. Was sagt Jesus? Als Jesus sah, dass dieser reiche Mann traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Jemand hat gesagt, Geld ist ein guter Diener, aber ein fürchterlicher Herr. Und ich möchte hinzufügen, Geld hat so eine rebellische Ader, dass es immer wieder versucht, diesen Job als Diener zu verlassen und sich zur Herrschaft aufzuschwingen in unserem Leben. Und deshalb kann es ein Haupthindernis sein auf dem Weg ins Reich Gottes. Und das betrifft übrigens nicht nur Leute ab einem gewissen Einkommen. Es gibt ja dieses Klischee, dass die Armen oder die in der dritten Welt oder sonst wo, eben die haben nichts und die sind viel, auch glücklich oder die sind viel glücklicher oder so. Das kann man sehr schön sagen, wenn man selber satt ist und dann findet man das irgendwie romantisch, da dann die Leute in Wellblechhütten leben. Meine Erfahrung ist, dass Leute, die wenig haben, genauso sehr oder genauso wenig materialistisch sind wie wir. Also ich war mal in Albanien 2 Monate und die Gesprächsthemen waren Illyri kommt mit dir mit nach Deutschland oder du bringst mir oder warum bist du hier, wer hat dir Geld gegeben, dass du nach Albanien gehst oder wie viel verdient dein Vater oder und es drehte sich alles irgendwie darum, auf einem sehr niedrigen Niveau, will ich mal sagen. Also das ist keine Sache des Einkommens, dass wir unser Geld an Besitz hängen, den wir haben oder auch den wir nicht haben. Also ein fürchterlicher Herr, und Jesus bringt dieses berühmte Bild mit dem Kamel. Das ist ja häufig karikiert worden und es ist eine herrliche Geschichte, die hier, ein herrliches Garn, das er hier spinnt, möchte ich mal sagen. Und ich möchte das jetzt auch nicht im Detail ausführen, sondern nur sagen, das steht hier wirklich, genauso sagt Jesus es und genauso meint er es auch. Und er Sprache war damals blumig und reich an farbigen Bildern und auch an witzigen Übertreibungen. Und das Kamel war das größte Tier, was damals in Israel so rumlief. Und deshalb war das immer für solche Vergleiche gut. An einer anderen Stelle sagt Jesus mal, wir sollen nicht aus einer Mücke ein Kamel machen oder so ähnlich. Das sind die Pharisäer, die Mücken aussieben und die Kamele verschlucken. Also sehr kleinlich sind, will er damit sagen, und das Gröbste dabei vergessen. Das ist das gleiche Bild wie mit dem Balken und dem Splitter. Wenn ihr euch das mal bildlich vorstellt, ist auch eigentlich zum Totlachen, ja. Also du hast so eine riesen Planke im Auge stecken und du sagst, warte mal, ich hole dir da was, du hast da was im Auge. Also so ist das hier mit dem Kamel. Ich sage das, weil es immer mal wieder so Umdeutungsversuche gibt, die auch rumgeistern durch irgendwelche Auslegungen, was Jesus hier eigentlich gesagt oder gemeint hat. Am beliebtesten, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist diese Geschichte, dass Nadelöhr sei in Wirklichkeit ein kleines Stadttor bei Jerusalem, wo dann ein Kamel erstmal auf die Knie gehen müsste und sein ganzes Gepäck abladen, damit es da durchpasst. Das ist eine herrliche Geschichte. Sie hat nur einen Haken, dass es so ein Tor nie gegeben hat, außer in irgendwelchen Legenden. Und vor allem ist das Problem dabei, dass diese Herausforderung, die Jesus hier bringt, dadurch ziemlich entschärft wird. Also ein Kamel geht durch ein Stadttor. Und notfalls auch durch ein kleines. Und wenn es da auf den Knien durchrutschen muss, na gut, das ist zu schaffen. Ja? Und Gepäck abladen, das ist natürlich sehr schön, sehr schönes Bild dann hier mit dem Reichtum. Aber Jesus sagt nicht, es ist ziemlich schwer und ihr müsst euch echt anstrengen, Leute. Sondern Jesus sagt, der Zugang zum Reich Gottes ist völlig unmöglich. Da kannst du versuchen, ja, kannst dir eigene Bilder ausdenken. Ja, mit dem Space Shuttle mal in den Keller zu gehen oder so, dass der Keller nicht mehr da hinterher. Das wird nicht funktionieren. Spannend finde ich dann, wie seine Zuhörer reagieren. Das sind ja nicht alles reiche Leute. Und die sagen nicht, ah, endlich gibt das mal den Reichen. Ja, das wollten wir schon immer mal sagen. Sondern die Leute sind entsetzt. Wer kann denn dann selig werden? Also wir haben so ein Denken, manchmal sagen, naja klar, wenn jemand viel Geld hat, der nicht, aber wir sind doch alle nicht reich. Könnte man sich mal so internationale Statistiken angucken, aber das hebe ich mir für die Predigt über Geld auf. Also sag mal, wenn du ein Bankkonto besitzt und ein Dach über dem Kopf, dann gehörst du, glaube ich, zu den Top 3% der Weltbevölkerung oder so. Die Leute hier sagen, wenn noch nicht mal die, die sonst alles schaffen, dabei sind, wenn noch nicht mal die, denen sonst alle Türen offen stehen, nicht mal die, die doch auch sichtbar im damaligen Denken von Gott gesegnet sind, wer soll denn dann überhaupt noch bei Gott vorkommen? Und Jesus sagt dann eben nicht, ja eben die Reichen, die sind angeschmiert, aber euch Armen, euch wendet sich Gott ganz allgemein zu und ihr müsst gar nichts machen und ihr könnt einfach so kommen, müsst auch nicht Buße tun oder sonst irgendwas. Es gibt auch so eine Theologie, die sich, früher hat Kirche sich immer sehr stark oder häufig, das ist das Klischee, was hängen geblieben ist, stand sehr stark auf der Seite der Besitzenden und der Mächtigen und war selber ja oft und ist teilweise immer noch besitzend und mächtig und war auch Unterdrückungsinstrument. Und das hat sich dann irgendwann spätestens in den 60er Jahren gedreht in so einer Theologie, dass Gott immer bei den Armen ist und dass die Armen sozusagen schon durch ihre Armut geheiligt sind und schon deshalb bei Gott angenehm, auch wenn sie von Gott nichts wissen wollen. Und das sagt Jesus hier nicht. Er sagt nicht, euch Armen kann sowieso nichts passieren, sondern er sagt, ja, dieses Entsetzen ist richtig, denn im Grunde ist der Weg ins Reich Gottes für einen normalen Menschen nicht passierbar. Da kommt keiner rein. Und deshalb hat Jesus einen ganz anderen Trost. Und das ist unser wunderbarer Vers der Jahreslosung. Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist. Das ist bei Gott möglich. Die Zusage lautet, Gott ist allmächtig und Gott ist für uns. Und wir brauchen beide Teile dieser Zusage, damit es eine gute Nachricht ist. Ja, ein allmächtiger Gott, der gegen dich ist, ist eine sehr schlechte Nachricht. Ein allmächtiger Gott, der dem du gleichgültig bist und der mit dir spielt wie mit Billardkugeln. Sag mal, etwas flapsig gesagt, ist das als Gottesbild in einer der anderen großen monotheistischen Weltreligionen. Da ist ein Gott, der mit den Menschen letztlich nichts zu tun haben will und mit ihnen umspringt, wie es ihm gerade passt. Das ist auch eine schlechte Nachricht. Aber Gott, der allmächtig ist und für uns ist, das ist wirklich Evangelium. Das ist wirklich gute Nachricht. Diese Jahreslosung 2009 spricht zu uns zuallererst, wenn wir uns diesen ganzen Hintergrund angucken, über den Grund unseres Lebens mit Gott. Wie können wir überhaupt dabei sein? Wenn eigentlich die Reichen da wie das Kamel vor der Nadel stehen, und nicht so sagen wie der Ochse am Berg, wie können wir dann irgendwie Zugang zu Gott finden? Und auch am Anfang eines sehr faszinierend, normalerweise gibt es Jahresrückblicke, dann das war ein gutes Jahr oder war ein schwieriges Jahr. Jetzt haben wir schon vorab die Nachricht gekriegt, 2009 wird ein Krisenjahr, wird ein Katastrophenjahr, wird ein sonst was Jahr. 2010 geht dann wahrscheinlich wieder, kann man sich dann schon mal freuen oder so. Es ist ja ein toller Einstieg in ein neues Jahr. Und da kann man eben fragen, worauf können wir bauen und was hält? Und Jesus sagt, was langfristig trägt, ist allein die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die wir in Jesus Christus empfangen. Alles andere ist wie ein Fundament aus Sand, ist wie irgendwas, was weggespült wird, ist wie irgendwelche faulen Kredite, die platzen. Ich habe so einen Kommentar zur Finanzkrise gelesen, wo einer schrieb, also, und das alles ist nur schief gegangen, weil irgendwann der 12-jährige Sohn eines Bankdirektors gefragt hat, Papa, was sind eigentlich die Grundstücke in Alabama noch wert? Und dann wurde der kreidebleich und etwas auf die Spitze getrieben, bricht alles zusammen. Aber was trägt, ist die Gnade Gottes, die wir in Jesus Christus empfangen. Und empfangen ist das Schlüsselwort dabei. Solange wir noch denken, unser Christsein, unser Glaube ist, unsere Errettung ist was, was wir beschließen können, was im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt, solange haben wir noch gar nicht verstanden, worum es geht. Wenn ich nur davon rede, dass ich mich für den christlichen Glauben entschieden habe, weil dass meinem Leben jetzt einen Sinn gibt und weil ich da jetzt auch mit mehr Zuversicht ans Sterben denken kann, weil das mein Schuldproblem löst und so weiter. Solange ist der Glaube letztlich immer noch ein Mittel, was ich einsetze, um meine Probleme irgendwie zu lösen. Ja, das wählst du für dein Wohlbefinden. Natürlich, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann haben wir Hoffnung über den Tod hinaus. Dann ist unser Schuldproblem gelöst. Dann haben wir auch Sinn und Ziel für unser Leben. Aber echter Glaube entzieht sich unseren Möglichkeiten. Das ist nicht was, was du dir aus deinem Medikamentenschrank ziehen kannst, wenn es dir mal schlecht geht. Sondern das ist was Gott dir in seiner Gnade schenkt. Und das ist nicht irgendeine theologische Sophisterei, sondern das macht einen riesigen Unterschied. Ich sage, ja, wenn ich das brauche, dann nehme ich das. Oder ob hier mir Gott entgegentritt und mir das schenkt. Errettung ist keine menschliche Möglichkeit. Und deshalb nehme ich Abschied von jedem Machbarkeitsdenken in geistlichen Dingen. Ja, vielleicht kennt ihr das, dieses Versuchen einzuschätzen, wie weit jemand anders ist auf dem Weg zum Glauben. Ah, der steht kurz vor der Tür. Oder nee, der ist so weit weg. Oder ach, der, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Gott überrascht uns da immer wieder. Zur einen Seite wie zur anderen. Dass da jemand ist, wo wir denken, der hätte sich auch eigentlich vor 30 Jahren schon bekehren müssen. Und der kriegt immer noch nicht die Kurve. Und jemand anders, von dem wir es nie gedacht hätten, der uns plötzlich irgendwo im Gottesdienst begegnet und wir fast einen Schreck kriegen. Du hier. so mag ich das lieber. Aber worum es mir geht, ist, dass wir es nicht berechnen können, weil es was Übernatürliches ist. Ja, wenn ein Mensch Gottes neues Leben empfängt, wenn er wiedergeboren wird, wenn er anfängt zu glauben, wie ihr es nennen wollt, dann ist das ein Geschenk der Gnade Gottes. Paulus sagt, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Also er kann wohl diese Worte formulieren, das kriegt man hin. Ich kann auch irgendwas auf Kroatisch sagen, auch wenn ich es nicht verstehe, wenn du es mir dreimal vorsprichst. Aber du wirst nicht Jesus wirklich als deinen Herrn bekennen können, ohne den Heiligen Geist. Und natürlich sind da menschliche Faktoren dabei. Und das sind die, die wir vor allem erleben, so ganz praktisch. Ja, da ist ein Ringen, vielleicht ein Fragen nach Wahrheit, vielleicht eine konkrete Not, aus der heraus jemand irgendeine Hoffnung sucht. Ein Fragen, wer ist denn jetzt Jesus? Und auch hier wird der reiche Mann von Jesus ja aufgefordert. Geh Schritte. Gib dein Reichtum den Armen. Folge mir nach. Das sind aktive Schritte, die Menschen gehen. Also, wir setzen uns nicht in die Ecke und warten, dass es kommt. Aber das, was da kommt, ist ein Geschenk von Gott. Ein Geschenk von Gott, das keiner verdient hat und das trotzdem für alle bereit ist. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und das gilt eben, das gilt dann nicht nur im Punkto Errettung. Und wenn wir diese Jahreslosung lesen, dann denken wir nicht zuerst daran, wie jemand Christ wird, sondern an das, was uns dieses neue Jahr an Schwierigkeiten und an Unmöglichkeiten bringt. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Rahmen sehen, was Jesus hier wirklich sagt. Und dann gilt eben das andere auch, über Errettung hinaus. Zweierlei. Zum einen, ich muss meine menschlichen Begrenzungen anerkennen. Jesus fängt ja an, was bei den Menschen unmöglich ist. Und das ist mehr, als wir vielleicht manchmal denken. Ja, es ist gut, wichtig zu wissen, was kann ich, was ist mein Potenzial. Und da machen wir dann manchmal Seminare oder irgendwie forschen da, was hat Gott denn in mich reingelegt und was kann ich denn und so. Und was sind auch natürlich deine Begabungen, die sollst du einsetzen, das ist ja schön. Aber es ist dann eben wichtig zu sehen, wo sind denn meine Grenzen? Und wo ist eine Grenze mir gesetzt? Nicht eine Grenze, weil ich mich nicht genug angestrengt habe. Und wenn ich doch noch ein bisschen einen Zahn zulege, dann schaffe ich es doch noch. Sondern wo ist mir als Mensch diese Grenze gesetzt? Und in geistlichen Dingen ist es so entscheidend. Du kannst niemanden bekehren. Du kannst mit deinen menschlichen Fähigkeiten niemanden heilen. Du kannst keine seelsorgerlichen Prozesse voranschieben. Du kannst den Menschen irgendwo schieben, aber das wird dann eher irgendwas kaputt gehen dabei wahrscheinlich. Und für mich war das irgendwann mal so eine einschneidende Erkenntnis. Es war so eine Erkenntnis, die man schon längst natürlich wusste und so, ne? Ihr kennt das. Aber irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Alles, was geistlich wirklich von Belang ist, kann ich nicht. Ich bin dankbar für meine Ausbildung, dankbar für die Erfahrung, die ich machen durfte in den letzten Jahren. Aber alles, was geistlich wirklich von Belang ist, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen im Glauben wachsen, dass Menschen sich Jesus hingeben, dass geistliche Durchbrüche passieren, das kann ich nicht. Das kann nur Gott. Es ist mir unmöglich. Und mir geht es nicht darum, hier negativ zu reden, aber wir können nur so wirklich lernen, das andere zu sehen, Gottes unbegrenzte Möglichkeiten. Was immer ich nicht zu Wege bringe, für Gott ist es ein geringes. Unsere Jahreslosung, ihr Lieben, ist eine fantastische Hilfe, dass wir einen klaren Blick kriegen. Und ich wünsche mir, dass wir mit diesem klaren Blick in dieses Jahr und durch dieses Jahr gehen und auch 2010 noch diesen klaren Blick beibehalten, wenn es eine neue Jahreslosung gibt. Ich habe neulich zu jemandem gesagt, es war für den irgendwie neu, was heißt Demut? Demut heißt nicht, dass ich mich kleiner, schwächer, schlechter mache, als ich bin. So haben wir manchmal so ein komisches Bild von sich demütigen, unter den Teppich kriechen, ich bin ein Wurm und was weiß ich. Demut, ihr Lieben, ist einfach die Erkenntnis, dass ich so bin, wie ich bin, und dass Gott so ist, wie er ist. Wenn ich das nebeneinander stelle, dann muss ich mich gar nicht mehr kleiner machen. Das reicht schon. Ja, dass ich mich erkenne, wie ich bin, dass ich Gott erkenne, wie er ist. Und wenn ich dann erkenne, dass dieser Gott für mich ist, dass er mich beschenkt, dass er mir sogar seinen Heiligen Geist gibt, dass er sogar selber in mein Leben tritt, dann wird das wirklich eine fröhliche Botschaft und nicht eine, die mich nur platt macht. Aber vielleicht ist dieses Plattmachen auch manchmal ganz gesund. Vielleicht brauche ich das mal, dass ich das begreife. Und dann baut er mich wieder auf. Gott ist so, wie er ist und ich bin so, wie ich bin. Und da, wo wir das durcheinander bringen, da kommt Chaos auf. Und deshalb möchte ich zum Abschluss dieser Predigt und zum Einstieg in das neue Jahr euch ein paar Fragen mitgeben. Und mir selbst auch. Die erste ist, wo versuche ich, wo versuchst du Gott zu sein? Wo bürdest du dir eine Last auf, wo zerbrichst du dir seinen Kopf? Wo versuchst du seinen Job zu machen? Wo versuchst du seine Probleme zu lösen? Dinge, die nur er tun kann. Das wird dich mit hundertprozentiger Garantie unglücklich machen. Wenn du versuchst, Gottes Job zu machen. Wo, das ist jetzt die Umkehrung, wo begrenze ich Gott in meinem Denken auf meine Möglichkeiten? Ja, das eine ist, ich gehe rauf auf seine Ebene und sage jetzt, ich habe gerade neulich gelesen, viele von uns wollen Gott dienen in beratender Funktion. Ja? Fand ich hervorragend. Das ist jetzt das Umgekehrte. Wo begrenze ich Gott in meinem Denken auf meine Möglichkeiten? Ja, wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann kann Gott das auch nicht machen. Also so eine psychosomatische Sache, die kann er schon heilen. Irgendwie einen verspannten Rücken oder so. Aber so richtig was Organisches, dass da irgendwas wieder wächst, was weg war, das geht doch nicht. Das ist mein Weltbild, das sind meine Möglichkeiten. Also wo mache ich ihn kleiner, als er ist? Als wäre er so ein etwas überdimensionierter Mensch. Wo habe ich intellektuelle, emotionale, erfahrungsmäßige Sperren aufgebaut in meinem Denken? Wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass Gott dieses Problem lösen kann. Und ganz besonders nicht mein Problem. Ja, das von dem anderen, das kann er lösen, aber meins ganz bestimmt nicht. Das ist Misstrauen gegen Gott. Letztlich ist es sogar Gotteslästerung, wenn ich sage, Gott, du kannst ja eine Menge, aber mein Problem ist zu groß für dich. Also glaubst du denn, wer du bist? Und damit verbunden, wo degradiere ich Gott zu meinem Gehilfen? Ja, so ein Flaschengeist. Wenn ich irgendein Problem habe, der ist schön in seiner Flasche drin, das ist ja auch ganz praktisch, da stört er nicht. Und wenn ich irgendein Problem habe, dann sage ich aus und dann kommt er und sagt sagt zu mir mein Herr und Gebieter oder so. Und dann soll der meine Probleme aus der Welt schaffen mit Fingerschnippen. Für mich war das hilfreich, ein bisschen über diese Welt nachzudenken. Und anwesende Physiker können mich nachher korrigieren, wenn ich jetzt Quark erzähle. Aber die Tendenz stimmt wahrscheinlich. Also, ich habe nochmal nachgezählt, 6,7 Milliarden Menschen. Ich bin mit 4 Milliarden irgendwie als Zahl groß geworden, aber 6,7 Milliarden Menschen inzwischen auf diesem Planeten. Jedes Jahr kommen gut 80 Millionen dazu, Bundesrepublik einmal obendrauf. Gott kennt alle ihre geheimsten Gedanken. Ja, du weißt manchmal noch nicht mal, oder ich weiß manchmal noch nicht mal, was ich denke, wenn meine Frau mich fragt. Wenn du ein Modell vorstellst, wo die Erde 13 cm groß ist, das wäre also 1 zu 100 Millionen, dann ist Pluto 60 Kilometer weit weg. Der ehemalige äußerste Planet unseres Sonnensystems, Planetoid oder was immer. Wenn wir uns dann die ganze Milchstraße, diese ganze Galaxie angucken, dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Wir haben einen Größenvergleich gefunden für eine anschauliche Vorstellung. Also wenn wir jetzt mal 100 bis 300 Milliarden Sterne, also Sonnen, in dieser Galaxis, wenn man das verkleinert im Maßstab 1 zu 10 hoch 17, ja, dann haben wir ein Schneetreiben, was 10 Kilometer Durchmesser hat und 1 Kilometer hoch ist im Durchschnitt. Ja, könnt ihr euch das so an 10 Kilometer im Durchmesser, 1 Kilometer hoch, ist immer noch ziemlich groß. Also Marburg ist überdeckt in einer Wolke, die eigentlich die 1000 Meter hoch ist. Jede Schneeflocke in diesem Schneetreiben ist ein Stern. Und davon gibt es pro Kubikmeter 3 Stück. Unsere Sonne hätte dann einen Maßstab von etwa 10 Nanometer. Das ist ziemlich klein, so Virusgröße ungefähr. Kleiner. Die Erde hätte dann so atomare Dimensionen. Ja? So, auf dieser Erde leben 6,7 Milliarden Menschen. Gott kennt alle ihre Gedanken. Drumherum gibt es 300 Milliarden Sterne. Die hat Gott auch alle gemacht. Dann heißt es von Gott oder von Jesus Christus, von dem, der hier spricht, im Kolosserbrief. Also nebenbei, das ist natürlich nicht die einzige Galaxie, die es gibt. Ja, das ist ja nur eine. Der Kolosserbrief sagt, es besteht alles in ihm. Das heißt, er hält alles zusammen. Er sorgt dafür, dass das ganze Ding nicht uns um die Ohren fliegt, um das mal so in diesem Bild zu sagen. Das ist seine Macht. Und dann will ich mal sagen, jetzt denkt nochmal an das Bild mit dem Flaschengeist und mit dem Herrn und Gebieter. Da ist irgendwas schief in diesem Bild, gell? Also, eine letzte Frage. Wo möchtest du im neuen Jahr ganz konkret mit Gottes Handeln rechnen? In unmöglichen Situationen. Wo sagst du, hier muss was geschehen, aber mir ist das unmöglich? Und wo sagst du dann, nicht Jesus, ich habe schon mal einen Plan vorbereitet, wie das jetzt laufen muss, sondern wo sagst du zu Jesus, diese Situation ist unmöglich. Und deshalb gebe ich sie dir, weil du Spezialist für unmögliche Situationen bist. Und ich gebe sie dir wirklich. Das heißt, ich überlasse dir, wie du das löst. Ich überlasse dir, wie du damit verfährst. Aber ich vertraue dir, dass du es gut machst. Weil du für mich bist, weil du voller Gnade und Wahrheit bist. Und dein Name soll verherrlicht werden, der Name des Vaters soll verherrlicht werden in dem Ganzen. Das erste Ziel dieses Universums ist nicht, dass ich ein angenehmes Leben habe, sondern dass der Name Gottes verherrlicht wird. Und das geschieht ganz besonders da, wo er in unmöglichen Situationen Dinge möglich macht. Und ich bin sehr gespannt darauf, was er in deinem Leben tun wird, wenn du es mir erzählst, in dieser Gemeinde dann, und was er hier unter uns tun wird. Für mich ist das dieses Thema, was ich genannt habe, geistliche Dinge können wir nicht tun, kann ich nicht tun. Und das ist für mich ein Punkt, was ich neu Gott geben will. Wir brauchen geistliche Aufbrüche, wir brauchen geistliche Durchbrüche. Wir haben hier und da Gemeinden, die ein bisschen wachsen in diesem Land, aber wenn man guckt, wie viele landeskirchliche Gemeinden oder katholische Gemeinden dicht gemacht werden gleichzeitig, so viele Gemeinden kann man gar nicht gründen mit unseren Möglichkeiten, die wir derzeit haben, um da auch nur die Zahl auszugleichen, ganz zu schweigen davon, die Menschen zu erreichen, die Jesus, von Jesus noch nie was gehört haben. Und hier in unserem Umfeld erleben wir es ja schon. Da sind Leute, vielleicht schenkst du ihnen mal einen Kalender oder du erzählst was und es tut sich nicht wirklich was. Und wir brauchen, dass das Gott mächtig handelt und dass er unmögliche Dinge möglich macht. Und ich will mich da neu ausstrecken in diesem neuen Jahr. Auch im Gebet wirklich neu alles von Gott zu erwarten. Und ich lade euch ein, auf diesem Weg mitzugehen. Denn was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Amen.